Manfred Krug spielt auch eine Rolle oder ja, kommt des Öfteren vor oder vorbei in dem Buch, über das wir jetzt sprechen. Erlauer Stierblut, so heißt ein ungarischer Rotwein. Das ist nichts Besonderes, das war ein Wein unter vielen. Doch es gab einmal ein Land, da war Erlauer Stierblut so ziemlich der einzige Wein, den man trinken konnte. Das Land hieß DDR und Stierblut war gewissermaßen eines der Grundnahrungsmittel von Leuten, die sich hinter grauen Fassaden ein buntes Leben machten. Stierblutjahre ist der schöne doppelbödige Titel eines Buches über diese Bohème des Ostens. Geschrieben hat es die Journalistin und Publizistin Jutta Vogt und sie ist jetzt am Telefon. Guten Tag, Frau Vogt.
Guten Tag, Frau Brasch.
Ich habe Sie jetzt eben auch überrascht mit der Nachricht vom Tod von Manfred Krug und das erwischt Sie sozusagen jetzt auch kalt, oder?
Ja, absolut.
Wie haben Sie ihn, Sie haben ihn ja auch persönlich gekannt, wie haben Sie ihn gekannt?
Ja, ich habe ihn persönlich gekannt, eigentlich, weiß ich nicht, 50 Jahre lang.
Ja. Also, er taucht ja auch immer wieder auf in dem Buch und verschiedenen. Wie haben Sie ihn erlebt?
Naja, als eine ganz besondere Figur, kraftvoll. Also, es war eigentlich, Manfred Krug war immer der Typ, wo man in der DDR sagte, ein proletarischer Typ, ja. Mhm. Er war ein proletarischer Typ und er war sozusagen widerständig, von Natur aus widerständig, ja. Und also ich fand ihn eigentlich mein Leben lang immer toll und überraschend und rechthaberisch natürlich, war er auch. Mhm. Aber meistens hatte er ja recht.
Ja, das dann übrigens genau, das deckt sich genau mit dem, was Knut Elstermann auch gerade über ihn erzählt hat. Wie gesagt, er taucht auch immer mal auf in dem Buch, über das wir jetzt eigentlich, das ist der Grund, warum wir Sie angerufen haben. Die Bohème des Ostens. Das ist ja wirklich eine eigene Geschichte, von der vielleicht manche glauben, kann es überhaupt eine Bohème im Osten gegeben haben? Es hat sie durchaus gegeben. Hat sie sich überhaupt als solche verstanden, die Bohème?
Also darüber wurde nicht gesprochen. Man hat nicht gesagt, wir sind die Bohème. Mhm. Ja, das kann man jetzt erst mit Abstand sagen, dass es eine Bohème war. Aber es gab sie natürlich von Zeiten, also im Pressekaffee, die Orte der Bohème, die jetzt verschwunden sind, ja, wie Pressekaffee oder Möwe oder später das Espresso unter den Linden, das waren schon Treffpunkte der Bohème und der Intellektuellen.
Mhm. Und ja, also nun ist ja durch die DDR und damit wahrscheinlich auch durch die Bohème sind ja auch Brüche gegangen. Also es gab das 11. Plenum, es gab verbotene Filme, es gab die Biermann-Ausbürgerung 76und dann auch 89. Das spielt bei Ihnen alles eine Rolle. Also Sie setzen ja sehr viel früher an, auch schon in den 50er Jahren mit der Bohème. Hatte diese Bohème, also man kann ja wahrscheinlich, es sind ja immer Individuen, die diese Bohème ausmachen, aber hat das den Charakter dieser Bohème auch verändert? Ist sie widerständiger geworden auch durch die Brüche?
Sie ist sicher widerständiger geworden, aber man darf sich nicht vorstellen, dass die Bohème des Ostens also eine absolut dissidentische war, ja. Man hat eben anders gelebt, als man sollte. Und das war eigentlich die Dissidenz daran. Mhm. Und die Opposition, ja. Also es gab natürlich Oppositionelle auch in der Bohème, aber im Prinzip wollte die Bohème eigentlich übermütig und lustig und nicht normiert und frei leben.
Ja, es ging vor allem, das sagen Sie, glaube ich, auch an einer Stelle des Buches, es ging darum, die DDR zu vergessen und doch bei ihr zu bleiben. Es ging darum, so gut wie möglich zu leben, heute, nicht morgen. Es ging darum, in der Erstarrung die Bewegung nicht zu verlernen, zu tanzen auf den Trümmern der Ideale. Hat die Bohème des Ostens das auch so bewusst so reflektiert oder macht man das eher so im Nachhinein? Also Sie schicken ja auch eine Figur Roman, weil sie liest wirklich wie ein, also so romanhaft. Madeleine, das ist ja eine Art alter Ego, die schicken Sie ja durch die Geschichte dieser Bohème.
Ja.
Brauchten Sie auch diese Perspektive, um so einen gewissen Abstand zu der Geschichte, die Sie ja selber erlebt haben, zu finden?
Ja, na klar. Es gibt natürlich zwischen Madeleine und mir Überschneidungen. Ja.
Inwiefern? Also sie macht ja immer, man hat immer das Gefühl, sie beobachtet eher so aus dem Abstand die Geschichte der Leute, beziehungsweise die Geschichten auch.
Ich muss sagen, dass ich von Natur aus wahrscheinlich auch ein Zuschauer bin, so halb Zuschauer, halb Teilnehmer, immer. gewesen.
Ich würde gerne noch ein bisschen mit Ihnen weiterreden. Wir spielen vielleicht eine kurze Musik, Jutta Vogt, und dann reden wir weiter über Stierblutjahre.
Ja.
Ein Bohemian ist ein Mensch, der aus der großen Verzweiflung heraus mit der Masse der Mitmenschen innerlich nie Fühlung gewinnen zu können, drauf losgeht, ins Leben mit dem Zufall experimentiert, mit dem Augenblick Fangball spielt und der allzeit gegenwärtigen Ewigkeit sich verschwistert. Das hat Erich Mühsam gesagt. Er selbst war auch ein Bohemian. Die Publizistin Jutta Vogt hat ein Buch über die Bohemen des Ostens geschrieben und veröffentlicht und ist jetzt immer noch am Telefon. Es gibt ja verschiedene Orte, Frau Vogt, die Sie erzählen, also über die Jahre hinweg, über die.
Ja.
Ein Ort, der natürlich ganz, ganz wichtig war, auch für die sogenannte oder die Bohemen des Ostens, war Prenzlauer Berg. Da sagen Sie, in das Grau von Prenzlauer Berg sind die Farben des Sozialismus nie vorgedrungen. Warum war das möglich, Ihrer Meinung nach?
Dass die Farben des Sozialismus nicht vorgedrungen
sind,
das war der Verfall in Prenzlauer Berg. Da konnten die Farben des Sozialismus nicht vordringen. Und dieses Grau hatte ja auch eine bestimmte Art von Geborgenheit. Also da kam der Staat nicht hin so weit. Ja?
Mhm.
Also er hat es ja versucht. Also eines Teils mit Sanierung dann in den 80er Jahren einer halben Straße, nämlich der Husumannstraße. Und andererseits auch mit Bedrohung, die wollten ja im letzten Moment noch die Riegelstraße abreißen und Neubauten hinbauen, ja, weil sie dachten, Neubauten verkörpern eher den Sozialismus, was wahrscheinlich auch stimmte.
Das stimmt, also das wurde ja dann wirklich noch in letzter Sekunde mehr oder weniger verhindert. Nun haben Sie auch vor allem dort gelebt, also im Prenzlauer Berg, also die Dissidenten, die Existenzialisten, von denen Sie auch erzählen, die Hedonisten, die Künstler und solche, die sich dafür hielten. Sie leben nach wie vor im Prenzlauer Berg.
Ich lebe nach wie vor im Prenzlauer
genau.
Berg, direkt am Kollwitzplatz.
Genau, der sich ja sehr verändert hat in den letzten 30 Jahren. Wie erleben Sie, können Sie dann mitunter, wenn Sie durch die Straßen gehen, die jetzt komplett saniert sind, schick und aufgeräumt aussehen, in denen andere Menschen wohnen, komplett andere Menschen. Wie geht es Ihnen da? Sind Sie angekommen in dem Alltag, in dem der Prenzlauer Berg jetzt ist?
Ja, ich bin natürlich angekommen, aber ich muss sagen, ich würde hier nie wegziehen, wenn es nicht sein müsste. Überhaupt würde ich nicht wegziehen hier. Und für mich existiert der andere Prenzlauer Berg auch immer noch. Ja, wenn man so lange hier lebt, dann ist es nicht nur das, was man jetzt sieht, sondern auch das, was vorher war. Und natürlich ist alles anders. Manchmal blende ich es einfach aus.
Hm. In den Geschichten, die Sie erzählen, da liegt ja, oder über den Geschichten liegt, also das kann man wirklich so einen Grundton, so eine gewisse Melancholie, die aber nie, und das ist ja, glaube ich, dass die Kunst, die Sie ja auch beherrschen, also die nie so in Nostalgie umschlägt. Also dass man nie sagt, okay, da ist zwar eine gewisse Wehmut, weil wie man eben Zeiten...
Ja, Wehmut, Gott, das ist immer über vergangene Dinge,
gibt
immer eine gewisse Wehmut, ja. Aber Sie haben, da gibt es auch so ein schönes Zitat, ich weiß gar nicht mehr, von wem das ist. Bohem ist die Geburt der Heiterkeit aus der Melancholie. Also die Geburt der Heiterkeit aus der Melancholie. Und das stimmt.
Das ist ein gutes Stichwort. Also in so kann man auch das Buch lesen. Das Buch Stierblutjahre, die Bohème des Ostens, erschienen ist es im Aufbau Verlag, hat 272 Seiten und kostet 19,95 €. Und wenn Sie mehr über das Buch erfahren und von Jutta Vogt hören wollen, es gibt eine Buchpremiere, die ist am kommenden Sonntag um 20 Uhr im Palais der Kulturbrauerei. Sehr zu empfehlen, sowohl das Buch wie auch die Lesung. Vielen Dank, Jutta Vogt, und alles Gute.
Ja, danke.
Danke, tschüss. Ja.